Make It Happen. Herzlich willkommen zu deinem Erfolgspodcast Nummer 1 von Lukas Claudius Barth. Begleite mich auf meiner persönlichen Reise und erfahre wertvolle Learnings aus 15 Jahren Vertriebserfahrung und aus Experteninterviews. Lass uns zusammen deine Sales- und Marketing-Skills verbessern und ein erfolgreiches Business-Mindset kreieren. Make It Happen steht für Action, also let's go!
Lukas Barth, du bist absoluter Sales-Profi. Was bei dir aber besonders beeindruckend ist, ist deine Geschichte. Du bist mit 14 Jahren von zu Hause weggezogen. Warum? Weil du einen Traum hattest, den Traum des Profisportlers. Du hast diesen Traum auch verwirklicht, nicht so wie viele, die immer nur davon träumen und es nicht machen. Hast in der ersten Bundesliga im Basketball gespielt, hast dann aber eine richtig, richtig unangenehme, schlimme Verletzung gehabt und hast diese Energie dieses Schmerzes aber für dich genutzt. Hast diese Energie gebündelt in Business, in Unternehmertum und hast eine riesige Reise durch. Warst mit 18, 20 Jahren das erste Mal Geschäftsführer, hast heute eine Mannschaft von 300 Menschen unter dir als Sales- und Marketingdirektor. Und was ich richtig beeindruckend fand, du hast in deinem Leben 10.000 persönliche Verkaufsgespräche geführt. Das ist eine Zahl, die ist Wahnsinn. Und was ich auch schätze, dass du ein Mensch bist, der offen über Rückschläge spricht. So, und deswegen bin ich mir sicher, diese Episode wird für jeden wertvoll sein. So, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, ja, aber ich bin ja kein Verkäufer, für den erst recht, weil das ganze Leben ist Verkauf. Lukas, schön, dass du hier bist.
Ganz lieben Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Mich würde interessieren, wie viele Neins hast du in deinem Leben gehört?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich glaube, nicht nur wie viele Neins hat man gehört, sondern was hat man aus jedem Nein mitgenommen, ist, glaube ich, die große Frage. Und ich gerade am Anfang, wenn du neu im Vertrieb startest, ich kann mich noch an meine erste Position erinnern, da hast du so eine Erwartungshaltung. Du gehst an den Kunden ran, du sagst dir, weißt du was, heute hole ich mir das erste Jahr und das zweite Jahr. Aber du kriegst das erste Nein, das nächste Nein und dann fängst du an zu reflektieren. Und das ist ein Weg, man sagt auch immer so schön, ich mag diesen Satz nicht, bei Nein fängt es erst an. Und ich würde sagen, ein guter Verkäufer lernt mit jedem Nein zu einem Ja zu kommen. Das heißt, ich kann gar nicht abzählen, wie viele Neins ich bekommen habe. Aber ich würde sagen, viele haben mich geprägt, manche nicht so, aber es waren schon viele.
Ja. Wie haben sich die ersten Neins für dich angefühlt, ganz ehrlich?
Sehr enttäuschend, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ein Nein ist nicht ein Nein zu dir als Person, sondern ein Nein zu der Leistung, okay? Und ich glaube, viele verwechseln das, weil du hast eine gute Beziehungsebene. Du fängst mit dem Kunden an, warm zu werden. Du stellst deine Fragen, du hast eine Erwartungshaltung. Und je nach Produktkette ist es ja auch so, dass du auch teilweise viel Aufwand betreibst. Du fragst nach, du lernst den Kunden kennen und irgendwann kommst du auch in so einen Modus, dass du sagst, wir vertrauen uns. Und dann schaut dich ein Kunde an und sagt dir, weißt du was, ich habe mir das überlegt, passt einfach gerade nicht. Und dann denkst du dir innerlich, ja, Dankeschön. Dankeschön für all diese Zeit, die ich investiert habe, für all diese Gespräche, für all diese Minuten, Stunden. Und damit muss man umgehen. Das bist nicht du, das ist dem Moment das Produkt und das ist okay.
Ne? Ja. Das ist ja alles Logik, was du da gerade sagst. Mhm. Ja, es geht nicht um dich persönlich und so weiter, aber die Kunst ist es, das ja auch dann wirklich nicht persönlich zu nehmen.
Ja. Ja.
Also ich kenne das auch aus meinen Firmen, aus meinen Berufen. Es gibt unterschiedliche Reaktionen auf Neins. Es gibt halt die Leute, die dann wirklich, denen das wirklich wehtut. Also die dann abends auf der Couch sitzen und sagen, wie konnte er mir das jetzt sagen und ich habe es doch eigentlich so gut gemacht. Mhm. Und es gibt aber auch irgendwie so Leute, die sind voll verrückt, die lieben das. Oder haben das irgendwann lieben gelernt, ja, dass sie halt sagen, boah, wie geil, der hat mir jetzt Nein gesagt, jetzt kann ich wieder lernen, wie es besser geht.
Ja. Ja,
und die halt verstanden haben, bei einem Ja lernt man nichts. So, ich weiß, okay, das, was ich gemacht habe, ist vielleicht richtig, aber ich habe nichts Neues dazu gelernt. Und das ist ja genau das, was du gesagt hast, dieses, was mache ich draus und wie werde ich am Ende besser. Wie fühlt sich ein Nein heute für dich an?
Ja, heute muss ich natürlich sagen, ist das auf einer ganz anderen Ebene. Ne? Um vielleicht auch nochmal ganz kurz zu dem Nein vorher zu kommen. Das ist ein emotionales Spiel zwischen Trauer, zwischen Freude. Aber ich kenne keinen Vertriebler auf diesem Planeten, egal wo ich schon hingegangen bin, der sagt, das Nein möchte ich jetzt nutzen für mich, um zu wachsen und ich liebe das und ich jage nach Neins. Also da muss man ganz ehrlich sagen, die meisten, die ich kenne, sind wirklich in einem Hoch und Runter, was Emotionalität angeht. Heute ist es anders, weil heute ist es bei mir eher das Thema Führung. Das heißt, bei mir ist es so, wenn ich sehe, dass zum Beispiel meine Vertriebler ein Nein bekommen oder man auch sieht, dass ein Vertriebler in ein emotionales Loch fällt, weil er einfach total motiviert war und die Realität ist aber eine andere, dann ist es eher so, dass ein Nein als, ich nenne es mal Coach, mir wehtut, weil ich sehe, das macht was mit der Person. Das heißt, ein heutiges Nein ist nicht mehr ein Nein zu mir, sondern dann eher ein Nein zu meiner Führungsqualität, weil der ist noch nicht da, wo er sein sollte. Ne?
Also doch wieder gegen dich.
Genau, am Ende, ja, am Ende ist immer die Frage, ist das gegen einen selbst? Du musst halt lernen, dass es irgendwo an dir abprallt. Ne? Das ist gar nicht so einfach, weil wir reden hier auch natürlich über Vertrieb. Vertrieb ist Druck. Druck bedeutet Performance. Ne? Und dementsprechend ist jedes Nein auch ein Nein zu deinem Umsatzziel. Und das ist natürlich eine Mischung aus unterschiedlichen Emotionen. Ja.
Ja. Ich finde es ganz lustig, was du gerade gesagt hast, weil ich habe bei mir in meinem Vertrieb das mal so gemacht, dass ich so eine Woche gemacht habe, wo ich gesagt habe, wir sammeln jetzt alle 100 Neins. Mhm. So, da war quasi Zielsetzung, Neins sammeln. Ja, um die Logik zu verstehen, okay, wenn ich so und so viel Neins gehört habe, habe ich automatisch auch so und so viel Ja's gehört. Das gehört einfach mit dazu. Und das ein bisschen so salonfähig zu machen, sage ich mal, das Nein, und dass man es halt nicht so versteckt. Ja, dass man teilweise Leute ins Büro kommen, boah, wieder ein Nein. Okay. Wieder ein Nein. Und ich glaube, dann nimmt man es auch nicht mehr so ernst. Ja. So, weil ich glaube, das ist das, was schlimm ist, wenn du es irgendwann anfängst, ernst zu nehmen. Ja, so bitter, so, oh, jetzt hat er wieder Nein gesagt.
Ja, das stimmt.
So, ich glaube, jetzt hat man schon gespürt, du kennst dich gut aus in diesem Bereich. Was mich aber auch interessieren würde, ist, warum bist du so geworden? Erzähl uns mal deine Geschichte des 14-Jährigen, der von zu Hause ausgezogen ist.
Ja, also ich hatte schon immer so das innerliche Bedürfnis, mehr zu wollen. Ich bin auf einem kleinen Dorf aufgewachsen und damals war Basketball und jegliche Sportart voll mein Ding. Und ich kann mich noch dran erinnern, wo Freunde von mir, da war ich so 12, 13, meinten, so, wir gehen jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, ins Kino etc. Und habe ich gesagt, nee, ich laufe noch 15 Kilometer. Also bei mir war immer schon dieser Impuls, irgendwie zu sagen, ich möchte da raus. Und ich glaube, gerade als Junge, wenn du auf einem Dorf aufwächst, dann wirst du sehr oft nicht gesehen, weil du denkst irgendwo, das Dorf ist klein, es limitiert dich auch. Es fängt ja schon an mit der Frage, kannst du in die nächste Stadt fahren? Nein, warum? Fahrrad ist unmöglich, du hast kein Auto, bist ja jung. Ne? Das bedeutet, ich glaube, es ist manchmal eine Gefahr, in einem Dorf aufzuwachsen, weil du irgendwo eine Limitation erspürst. Und ich habe mir immer gesagt, ich will raus da. Ich muss raus, ich kann mehr. Und meine Eltern haben natürlich damals gesagt, du bist verrückt. Ja, mein Vater war Prokurist für Porta Möbel und Möbel Boss, also auch immer schon 1000 Mitarbeiter unter sich gehabt. Und ich bin auch mit dem Satz aufgewachsen, du musst 250.000 Euro im Jahr umsetzen, dann bist du ein guter Mitarbeiter. Also so bin ich aufgewachsen. Und das heißt, ich habe immer schon dieses Gefühl bekommen, da ist was möglich, aber bleib mal so ein bisschen bei dem, was du kannst. Also ich bin sehr konservativ aufgewachsen. Und dabei ist natürlich immer so die Frage, wie kannst du deinen Eltern, sag ich mal, klar machen, du willst da raus, du willst jetzt wachsen. Und ich weiß noch, damals hat mein Dad zu mir gesagt, wenn du die Aufnahmetests schaffst von einem Bundesliga-Verein, dann darfst du gehen. Und ich bin kläglich gescheitert, weil das war wirklich sehr hart. Das war wirklich, du musst so und so viel Zentimeter springen, du musst so und so schnell weiterlaufen und schneller laufen. Und das ist nicht so einfach. Und dann weiß ich noch, hat er mit mir abends um 20 Uhr auf jeglichen Trainingsparken geübt. Vielleicht kennst du diesen Cooper-Test noch, wo man in 3000 Meter und so. Kurze Story. Also am Ende habe ich es geschafft, bin dann so gesehen weitergekommen auf das erste Leistungsinternat. Und das war so ein bisschen meine Story raus aus diesem Dorf. Das erste Mal damals in der Nähe von Göttingen, Leistungsinternat. Und das war für mich halt der große Traum zu sagen, da geht mehr. Und ich glaube, als 14-Jähriger zu wissen, da geht mehr, ist schon ganz cool, wenn man diesen Impuls verspürt. Ja.
Hast du Kinder?
Nee.
Würdest du deine Kinder lieber im Dorf oder lieber in der Stadt aufwachsen sehen?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich glaube, aktuell ist es so, dass man natürlich auch Vor- und Nachteile hat. Ich würde, das ist eine gute Frage, ich habe mir gar nicht so viele Gedanken darüber gemacht. Ich würde sagen, ich liebe die Verbindung zur Stadt. Ja, diese Größe zu spüren, diese Möglichkeiten zu spüren, aber auch irgendwo auf dem Dorf diese Ruhe, ja, sich auch mal zurückzuziehen, zu setteln. Ich glaube, diese Rastlosigkeit ist heutzutage sehr gefährlich. Einfach, du hast ja eh schon Social Media den ganzen Tag, wo es heißt, hier kaufen, 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 kaufen oder agieren, agieren, agieren. Und die Ruhe, dass der Mensch noch diese Ruhe findet, ist, glaube ich, eine gute Kombi. Ich würde aber eher mit meiner Familie sehr gerne Nähe der Stadt aufwachsen, ja.
Ja. Ich habe gerade ganz viel in dem, was du erzählt hast, bei mir auch wiedererkannt. Also ich bin auch in einem kleinen Dorf aufgewachsen.
Okay.
Ich bin nicht mit 14 ausgezogen, sondern mit 17.
Ja.
Mit 17 habe ich dann meine eigene Wohnung hier geholt in München. Und ich wollte da raus. Aber ich habe das geliebt. Also ich würde mein Kind immer im Dorf aufwachsen sehen wollen. Mhm. Also keine Ahnung, Moped irgendwo im Wald rumfahren, irgendwelche komischen Sachen machen, die man in der Stadt niemals machen kann. So richtig Kindheit leben. Und ich glaube auch, dass jeder Mensch, der so ein bisschen mehr möchte, diesen Drang hat und der wird da eh irgendwann rausgehen.
Ja.
Das ist ja kein Zufall, dass du mit 14, nicht mit 17 irgendwie rausgegangen sind, sondern wenn man das spürt, muss man es halt machen.
Ja.
Aber spannend. Wie ging es dann weiter?
Genau, dann war ich auf dem Leistungsinternat und das Schöne ist so ein bisschen, ich sag mal so, Jungs unter Jungs bedeutet natürlich auch Konflikte. Musste ich das erste Mal mich verkaufen. Und ich muss sagen, ich bin von meinen Eltern sehr gut erzogen, sehr höflich erzogen. Und ich würde jetzt sagen, auf dem Leistungsinternat, wenn da Jungs aufeinander kommen, alle zwischen 14 bis 20, gibt es viele Reibereien. Und das war schon ganz, war eine sehr, sehr prägende und witzige Zeit. Aber was ich da gelernt habe, ist wirklich diese Disziplin. Morgens vor der Schule, nachmittags und abends nochmal. Also ich hatte dreimal am Tag Training und dein Körper musste funktionieren und am Wochenende dann noch Spiele. Also Leistung, Leistung, Leistung. Und ich glaube, das kannst du sehr, sehr gut gleichsetzen mit dem Thema Vertrieb. Oftmals sind es Zahlen, die du erreichen musst. Es geht gar nicht um dich als Mensch, sondern es geht um die Zahl. Also man sagt ja auch, ein Vertriebler ist grundsätzlich gut, wenn er seine Zahlen hittet. Aber der Mensch dahinter, der wird sehr oft nicht gesehen. Und ich glaube, das ist im Leistungssport auch ein Aspekt, wo viele dran scheitern, zu sagen, ey, ich bin auch irgendwie ein Mensch. Also ich habe auch irgendwo meine Gefühle. Und da kommen wir gleich wahrscheinlich nochmal tiefer drauf ein, auf das Thema. Und genau, dann habe ich es geschafft, damals Jugendbundesliga zu spielen. Und bin dann in der ersten Bundesliga angekommen, hatte dann so meine ersten Einsätze. Habe mir aber dann gesagt, ich möchte gerne spielen. Bin dann in die zweite Bundesliga Pro A gegangen. Also wir haben da unterschiedliche Abstufungen. Und habe damals zum Beispiel auch noch gegen den Steffen Hamann gespielt. Ich habe damals mit den André Mangold zusammengespielt. Der ist auch für viele Leute ein Name. Der ist ja dann mehr in diese TV-Branche reingegangen. Aber ich hatte auch noch viele. Dennis Schröder habe ich zum Beispiel auch noch gegen gespielt. Keine Chance, der Typ ist so gut. Muss ich auch zugeben. Den Dennis habe ich sogar noch damals in Braunschweig wieder getroffen. Der kommt ja aus Braunschweig. Hatten wir sogar mal ein Meeting zusammen, weil wir damals mal kooperieren wollten mit einem Fitnessstudio. Super sympathischer Typ. Finde auch geil, was der geschafft hat. Aber damals schon unmöglich für mich, auf so ein Niveau zu kommen. Und dann habe ich mir leider einen Fuß durchgebrochen. Und das war für mich so eine Kehrtwende, wo ich einfach sage, du gehst als junger Mensch so all in. Ne? Du gehst so all in ab den ersten Tag, willst dieses Ziel erreichen. Und gerade wenn du auch so 18 bist, deine Freunde gehen auf Partys. Du hast aber am Tag dreimal Training. So. Und willst einfach nur funktionieren. Und wenn du dann lernst, ich weiß noch dieser Moment, wo ich mir den Fuß gebrochen habe und ich lag im Krankenhaus und ich hatte so eine Überzeugung, dass ich jetzt hier von diesem Bett, also der Knochen war draußen, ne, dass ich jetzt hier aufstehen kann und wieder nach Hause gehe und morgen zum Training komme. Ich wollte das nicht wahrhaben. Und dann weiß ich noch, kam der Arzt rein und hat mich angeguckt und hat gesagt, wenn es gut läuft, 9 Monate. Und dann habe ich so gedacht, wie 9 Monate? Wenn es gut läuft, dann spiele ich morgen. So, ne? Und dann wurde mir, also ich habe so lange für diesen Prozess gebraucht. Heute kann ich relativ locker darüber reden. Damals war das für mich unglaublich. Das hat mich komplett weggehauen. Es war für mich nicht klar. Und dann weiß ich noch, dieser Moment, ich sollte nächsten Tag direkt operiert werden. Ja? Und ich lag da abends in meinem Bett und hatte diesen Gips. Und zum ersten Mal habe ich so realisiert, du kannst gerade nicht mehr springen, du kannst gerade nicht mehr laufen, du bist gehandicapt. Und ich glaube, das war das schlimmste Nein meines Lebens, gesagt zu bekommen, hier ist zum ersten Mal ein Ende deiner Reise. Also hier ist ein dickes, dickes, fettes Nein und es geht nicht weiter. Und ich weiß noch, ich habe die ganze Nacht geweint und habe erst mal realisiert, dass hier einfach irgendwo ein Ende ist. Ein Ende zu einer Karriere, ein Ende vielleicht zu einem jungen Menschen, der einen Traum hatte. Und auch, so habe ich immer, ich weiß nicht, wie du dich da fühlst, aber es ist auch immer, du willst ja auch deinen Eltern etwas beweisen. Du willst ja sagen, hey, wenn ich mit 14 von zu Hause ausziehe, dann war das eine gute Entscheidung, dass du mich gehen gelassen hast. Und ich weiß noch, das war ein sehr, sehr krasses, emotionale Achterbahn, weil ich einfach auch sage, bei so einem Nein, wie sagst du auch so deinen Eltern das? Ich hatte damals die Sorge, dass die jetzt zum Beispiel sagen, die haben mich ja damals auch unterstützt auf diesem Weg, dass die zum Beispiel auch vielleicht sagen, hey, wir sind enttäuscht oder blöde Entscheidung oder wir haben es dir ja immer gesagt. Also ich hatte auch Sorge und Angst davor, natürlich auch sowas weiterzugeben. Ne?
Ja. Krass. Wenn man sich vorstellt, du hast ja dein ganzes Leben darauf ausgerichtet.
Genau.
Du hast auf private Kontakte, Freunde, Party und so weiter verzichtest, das alles auf eine Karte gesetzt quasi.
Ja.
Und diese Karte wird dir ja weggenommen. Und das ist ja, warum ist so ein Nein so schlimm aus meiner Sicht? Weil du kannst es nicht ändern.
Mhm.
So die anderen Neins, die hat man irgendwie selber in der Hand oder kann genau. sagen, ich mach's nächstes Mal anders oder so. Und in dem Moment hast du keine Macht darüber. Ja. Wie hat sich das in der Sekunde angefühlt für dich und was hat es aus dir gemacht, was du heute vielleicht noch in dir trägst?
Ja, natürlich Stärke, ne? Weil ich sage immer so schön, ich habe letztens so ein schönes Buch gelesen von Instamillionaires, ein sehr, sehr altes Buch und da geht es so darum, sein Gap zu erkennen von Wünschen und der Realität. Und oftmals ist das Einzige, warum wir unsere Ziele nicht erreichen, der Faktor Zeit. Ja, wenn ich dir heute sage, stell mir mal bitte einen Check auf über 100.000 Euro, dann wirst du vielleicht sagen, je nachdem, welcher finanziellen Situation du dich befindest, wird dann zum Beispiel sein, dass du sagst, ja, ist möglich oder ist nicht möglich. Aber wenn ich dir sage, du hast 6 Monate oder 12 Monate, dann verändert sich deine Denkensweise, weil du sagst, okay, Ziele werden plötzlich realistisch. Und damals war es für mich natürlich dann so, dass ich gesagt habe, okay, es ist jetzt irgendwo ein Gap, das sich schließt, aber vielleicht auch ein Gap, was sich jetzt öffnet und irgendwo auch zu überlegen, ab so einem Moment, bei so einem dicken Nein, what's next? Ja, und ich glaube, da zeigt sich sehr doll, bist du wirklich jemand, der Träume lebt oder nur Träume vorgibt? Weil irgendwo das tiefste Nein ist ja das, was sich dann einbrennt und wo man dann auch sagt, kann ich trotz dieser ganzen Negativität wieder Energie schöpfen, neues Jahr zu kreieren. Und ich glaube, das hat mich unglaublich geprägt, diese Disziplin zu entwickeln. Und ja, das bis heute ist das natürlich in mir vorhanden. Und manchmal lache ich dann immer, wenn ich dann so sehe, wenn mir jemand sagt, oh, ich habe ein Riesenproblem aktuell. Wenn ich mir dann denke, das sind Probleme, dann warte mal ab. Ne?
Ja. Ich finde, das ist aber auch das große Geschenk von Problemen, dass man, dass eben so viel Learning drin ist. Und ich lache manchmal über meine eigenen Probleme. So, wenn ich heute so ein Problem habe, wo ich sage, so, gar nicht schlimm. Ich weiß aber, dass das ein Problem war, was mich früher den Verstand gekostet hätte. Weil ich dachte, boah, ich weiß gar nicht, wie es weitergeht. Und man wächst irgendwie mit. Und ich glaube, es ist auch so ein Trugschluss. Viele sagen ja, ich werde Unternehmer oder ich möchte erfolgreich werden, weil dann habe ich keine Probleme mehr. Größter Trugschluss dieses Planeten.
Ja.
Du wirst immer Probleme haben. Gott sei Dank wirst du immer Probleme haben. Sie werden sogar größer werden, wenn du dich auch vergrößerst und größere Ziele nachgehst. Es geht darum, eben mit diesen Rückschlägen richtig umzugehen, ja, was man letztendlich daraus entwickelt. Du hast mal gesagt, wenn ich heute nochmal von vorne anfangen würde, dann mit einem klareren Plan.
Mhm.
Was meinst du damit?
Du hast einfach, jemand hat so schön zu mir gesagt, eine teure Uhr zeigt nicht die Zeit, es zeigt, was deine Zeit wert wird oder was wert aktuell ist. Und ich finde so schön einfach auf dem Impuls Zeit, ich wäre wertvoller mit meiner Zeit umgegangen. Ich habe zwar schon, das hört sich jetzt bei mir auch so an, auch wenn man auf meinen Social Media sieht etc., sagt er immer, Lukas hatte ein perfektes Leben oder hat schon immer ganz viel Zeit investiert. Ich habe aber auch ganz viel Zeit verschwendet. Und ich glaube, ich hätte damals eher den Weg auch manchmal wählen dürfen, noch präziser, größer zu denken. Ich finde, das ist auch ein Impuls an jeden da draußen, ich hasse dieses kleine Denken. Es fängt an, dass du die Zeitung aufmachst und das Erste, was du siehst, sind Sparplättchen. Dir wird ja nur gezeigt, wie du sparen kannst. Aber wie du wachsen kannst, siehst du ja nirgendwo. So, Reportagen. Wie wird in Monaco das Geld verschwendet? Warum sehe ich nicht eine Reportage mit, wie wird in Monaco das Geld gemacht? Und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig heutzutage für unsere Gesellschaft, schnell zu sehen, da gibt es ganz, ganz, ganz andere Ebene. Ich weiß noch, meine erste Firmenbeteiligung habe ich mit einem Freund zusammen uns eine High Five gegeben und ich meinte, das ist so ein geiler Deal. Er guckt mich an und sagt, das war für mich ein mittelklassiger Deal. Weil er sagt, hier oben wird anders gespielt. Und das hätte ich mir heute anders gewünscht, dass ich schneller Menschen in mein Leben gelassen hätte, die mir diese Impulse gegeben hätten. Ich hätte mich schneller aus diesen Szenen, aus diesem Netzwerk rausentwickeln müssen, die so denken. Und da sage ich, hätte ich mir gewünscht, früher Bücher in der Hand zu bekommen, die mir diese Impulse gegeben hätte. Das hätte mein Leben noch stärker geprägt. Ich bin trotzdem super happy, aber das ist vielleicht so ein Impuls. Da draußen gibt es deutlich mehr, als du denkst. Also ich werde immer fasziniert davon, gestern Abend auch wieder ein ganz tolles Netzwerktreffen gehabt, fasziniert davon, was möglich ist.
Ja, ja, würde ich 100% so unterschreiben. Jetzt hast du gerade von anderen Lernen angesprochen, du hast Bücher angesprochen, du hast auch schon ein Buch explizit genannt. Mhm. Ich mache das immer so, dass ich meine Gäste frage, was sind so die 3, 4 Bücher? Die 3, 4, die dein Leben am meisten beeinflusst haben, die du am liebsten weiterempfiehlst. Was sind deine 3, 4 Bücher?
Ja, also ich war damals immer eine Person, ich habe es geliebt, bis in die Nacht reinzuarbeiten. Und dann habe ich 5 AM Club und Miracle Morning gelesen, so der absolute Klassiker für alle. Muss aber gleich auch sagen, da gibt es auch ein Ende des Buchs, wo ich sage, vorsichtig. Also es geht ja ganz klassisch darum, weißt du ja selbst, darum, deinen Tag früh morgens losgehen zu lassen. Und das sieht man ja auch von ganz vielen, Jeff Bezos und wie sie alle heißen, die das ja auch, ich sag mal, verkörpern und optimiert haben, geht es ja wirklich darum, vor deiner Arbeit oder vor deinem To-Do Zeit zu gewinnen, indem du deinem Körper, man sagt ja auch so schön, ankerst, darauf zu sagen, es ist was Gutes, was Schönes, was viele sagen, ja, ich mache zum 100. Mal die Snooze-Taste an, weil was erwartet mich? Fremdsteuerung. Ab dem Moment, wo du aber Selbststeuerung hast, sagst du, ich genieße den Tag. So, das habe ich für mich so perfektioniert und habe gesagt, da habe ich das erste Mal von einem Buch Impulse bekommen, verändere deinen Tag und gewinne Zeit. So, ganz wichtig. Aber es ist ein Riesenunterschied, was du morgens machst. Also es gibt wirklich Leute, die ich weiß, die meditieren morgens, die machen Sport und die lesen 3 Seiten. Da wird sich auch nicht so viel verändern. So, also du musst schon diese Zeit intelligent nutzen. Also das ist zum Beispiel Miracle Morning, sage ich, ist ein Buch, ist ein Must-Read. Dann vom Robert Greene, Power, ist absolut einer meiner Lieblings. Ist wie ein Bibel geworden, weil ich einfach sage, es wird dir sehr schön, das Leben ist ein Schauspiel. Wenn dann du spielst mit auf dieser Bühne oder du wirst nicht gesehen und bist in der Dunkelheit, meiner Meinung nach. Und Robert Greene in seinem Buch, man muss es auch richtig interpretieren. Und ich sage auch, lese bitte Bücher immer nach so einem Zyklus von 1 bis 2 Jahren neu, weil du wirst es neu verstehen. Also es gibt verschiedene Bücher. Ich glaube, das heißt von Ryan Holiday, gibt es auch ein Buch, gibt es ja den Gründer von damals McDonald's, der hat auch ein Buch geschrieben, müsst ihr mal nachschauen, wie das heißt. Ich glaube, 25 Principles of Success, glaube ich, heißt das Buch. Ist ein sehr altes Buch. Und ich habe das Buch neu gelesen, dachte, okay, warst du damals so blöd, dann hast du es nicht verstanden. Also Miracle Morning, dann Power auf jeden Fall. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Buch. Und dann natürlich von Dale Carnegie alle diese ganzen Themen, wie man Freunde findet und so. Das sind so die Klassiker. Und was ich super tolles Buch fand jetzt letztens, Be Useful von Arnold Schwarzenegger. Hätte ich gar nicht gedacht, weil ich so gedacht habe, irgendwie, ja, Bodybuilding und so, nein. Er sagt dir genau, be useful, sei jetzt irgendwo in deiner Nutzbarkeit optimal in den unterschiedlichen Ebenen, wo du unterwegs bist. Er war ja damals klassischer Bodybuilder und ist ja dann Gouverneur geworden, Schauspieler und all sowas. Und er sagt, jede Ebene hat seine Zugehörigkeit, wenn du verstehst, was du gerade tun musst, um nützlich zu sein. Was kannst du den anderen geben, damit du in seinen Augen nützlich erscheinst? Und da sagt man auch mal so schön, dieser Elevator-Pitch, kann ich innerhalb von den nächsten 10, 15 Sekunden sagen, warum ich dir jetzt einen Vorteil gebe. Und das Buch fand ich sehr schön, auch für Leute, die vielleicht in dem Verkaufsbereich sehr neu sind oder auch sagen, ich verstehe noch gar nicht so richtig, wie der Markt mich als sinnvoll betrachtet, kann ich nur gut empfehlen, das Buch. Hätte ich nicht gedacht, dass das Buch so gut ist.
Werde ich lesen. Ich habe alle anderen, die du gesagt hast, gelesen, fanden sie auch alle gut. Ja. Deswegen glaube ich auch der letzten Empfehlung von dir. Und ich meine, er hat ja so eine krasse Geschichte und hat so viele Rückschläge und so viele Menschen, die Nein gesagt haben auf dem Weg und hat ja nicht nur in einem Lebensbereich, sondern in gefühlt allen Lebensbereichen Sachen erreicht, wo man sagt, das schafft man im ganzen Leben eigentlich nicht.
Ja, vielleicht noch ein Buch, die kennst du wahrscheinlich auch, der reichste Mann von Babylon zum Beispiel, das sind so Klassiker. Also es gibt so viele Bücher und ich würde gar nicht sagen, dass es jetzt irgendetwas gibt, wo ich sage, das darf man nicht lesen, aber ich merke, von Buch zu Buch zu Buch, deine Erwartungshaltung steigt mit. Also es ist mittlerweile schwierig geworden, Bücher zu finden. Und was ich zum Beispiel schön finde, ist auch so, wenn man wirklich im Marketingbereich reingeht und wirklich dann auch mal sagt, ich verstehe auch mal den Konsumenten da draußen. Ne? Also es gibt ja verschiedene auch Bücher, komme ich gleich nochmal drauf zurück, wo es wirklich darum geht, wie ticken heutzutage die Menschen da draußen, um dich noch wahrzunehmen. Wir sehen über 10.000 Werbeanzeigen am Tag und unser ganzer Kopf ist nur auf Kaufen ausgelegt. Das heißt, wenn ich dir aktiv die Frage stelle, magst du es heute kaufen, dann ist eher bei dir, eher nicht. Und das müssen wir halt auch lernen und deswegen auch meine Empfehlung, schau dir auch immer an, wer schreibt dir das Buch in Bezug darauf, was ist seine Vita. Und es gibt leider heutzutage viele Bücher, wo man auch wirklich sagen, da ist keine große Vita hinter. Ne?
Ja, man muss brutal aufpassen, weil ein Buch manipuliert dich.
Ja,
das extrem. Ist halt die Frage, wer manipuliert dich? Jemand, der erfolgreich ist und sich irgendwie Zeit genommen hat, das auch noch nie niederzuschreiben?
Ja.
Oder jemand, der Zeit hat, weil er selber nichts erreicht hat und dann irgendwie ein Buch schreibt? Da gibt es ja etliche da draußen.
Ja, das stimmt.
Du hast das vorher schon so ein bisschen angesprochen und du hast auch mal gesagt, die Welt ist oberflächlich und man muss dieses Spiel mitspielen.
Mhm.
Und was ich fand, auch was auch gut dazu passt, ist, du hast gesagt, Anzüge sind für dich deine persönliche Rüstung.
Mhm.
Kannst du mir das erklären?
Ein Fußballspieler, der sein Trikot überzieht, weiß, dass er draußen gleich performen muss. Und du ankerst dich in einen State, dass du sagst, dein Körper weiß jetzt, ab jetzt ist meine Bühne. Und ich sehe das im Verkauf und in der Businesswelt exakt genauso. Du musst das zwar lieben, was du anziehst, weil würde ich jetzt zum Beispiel keine Anzüge mögen, dann wäre es immer ein innerlicher Konflikt. Ich mache es, weil. Ne? Es ist ein Nutzenabhängigkeitsverhältnis. Aber hier ist es zum Beispiel so, dass ich sage, wir framen uns und wir ankern uns in eine Situation rein, zu sagen, jetzt eröffnet sich deine Bühne. Und den Mike Dearson zum Beispiel kenne ich auch sehr gut. Und er sagt zu mir immer, Lukas, nach meinen Vorträgen, also Mike, absoluter genial, der Typ, er sagt aber immer nach seinen Vorträgen, das ist wie Marathonlaufen.
Mhm.
Das ist wie das Trikot, was du jetzt überziehst, wie der Fußballspieler, der jetzt abliefert. Und deswegen sage ich, es ist so wichtig, irgendwo zu sagen, ich habe meine Rüstung. Das kann die Uhr sein, das kann der Anzug sein, das kann auch mein Shirt sein mit dem Logo drauf. Das muss jetzt noch nicht mal unbedingt immer so businesslike sein, aber es ist für dich dein mentales Symbol zu sagen, die Bühne geht auf.
Ja, also weniger Selbstschutz, sondern eher der Anker, also zu sagen, jetzt bin ich in dem Modus.
Früher war es ein Selbstschutz.
Weil Rüstung klingt nach Selbstschutz, finde ich.
Früher war es ein Selbstschutz. Also ich bin jetzt 36 und früher war es so, wo du, ich sage jetzt mal so ganz klassisch auch für alle Vertriebler, ich sage mal zwischen 18 und 25, wo du auch noch große, ich habe früher High-End-Ticketing gemacht, da haben wir 120.000 Euro Deals gemacht über Zoom. So, jetzt musst du dir mal vorstellen, du gehst online und du siehst einen jungen Typen, der ist 20. Jetzt bin ich auch mit blonden Haaren, ich sehe eh ein bisschen jünger aus. Und das ist manchmal nicht einfach, so einen Menschen ernst zu nehmen. Da hast du einen Geschäftsführer, der ist Mitte 40. Und der denkt sich, ja, der ist doch grün unter den Ohren. Und da ist es auch ein Selbstschutz, ein positiver Selbstschutz, zu sagen, ich möchte auch so wahrgenommen werden. Mhm. Wenn ich zu Bentley laufe und da steht jemand im Tanktop, sorry to say, Da passiert was mit dir, ob du es willst oder nicht, da passiert was mit dir. Und deswegen würde ich sagen, in jungen Alter ist es ein Selbstschutz und auch ein Framing, wie du wahrgenommen werden möchtest. Heute ist es eine mentale Unterstützung, sich immer wieder in diesen Modus reinzuholen, zu sagen, umso schöner ist es ja auch zu sagen, was passiert, wenn ich den Anzug ausziehe? Sage ich meinem Körper doch direkt, Entspannung, Erholung und vielleicht auch so ein Cut zu setzen von dem Arbeitstag. Ne?
Ja, woran ich gerade gedacht habe, man kennt ja diesen Spruch, wer einen Jogginganzug trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Ich will das jetzt nicht eins zu eins unterschreiben, ich trage sehr viel Jogger zu Hause, aber du bist in einem anderen Modus. Also, du hast halt nicht das Trikot-Business an, sondern du hast halt das Trikot-Chillen an.
Ja? Genau.
Und genauso kann es ja mit dem Anzug auch sein. Also ich finde das Bild sehr gut. Und ich finde auch spannend, was du gesagt hast, wie komme ich beim Gegenüber an? die Uhr, der Anzug. Mhm. Ich bin so ein Mensch, also ich habe zum Beispiel, als ich mein Auto gekauft habe, ein schöner Sportwagen, bin ich reingegangen, Sneaker, Hoodie, so wie ich halt privat immer rumlaufe. Und man merkt, du musst erstmal ernst genommen werden. Mhm. Also dein erstes Bild ist erstmal nicht gut. Ja? Ja. Und umgekehrt hast du den Anzug an, hast du die dicke Uhr an, dann weiß die Person, die gegenüber vielleicht noch immer noch nicht, dass du sympathisch bist, aber sie weiß, okay, ihm ist sein Auftreten so wichtig, dass er sein Hemd vernünftig bügelt, mhm. dass er kann sich die Uhr offensichtlich leisten, also hatte irgendwas in seinem Leben schon erreicht. Das heißt, ich habe schon mal so eine Grundbasis, auf der ich aufbaue, die ich nicht erst nochmal mit meinem Charakter irgendwie hinkriegen muss. Ja, genau. Also man hat einen höheren Einstieg, würde ich sagen.
Ja, das ist gerade, finde ich, auch persönlich in Deutschland sehr negativ, diese Thematik. Ich sage auch immer das Thema Lebenslauf. Also wenn ich zum Beispiel im Bewerbungsgespräch sitze oder Leute einstelle, mir ist die Person unglaublich wichtig. Ich stelle mir immer zwei Fragen. Erste Frage ist, wie performt er heute? Und das zweite ist, wie ist sein Potenzial? Und ich glaube an Menschen auch immer sehr stark an das Thema Potenziale zu entwickeln. Und viele trauen sich heutzutage gar nicht mehr zu sagen, Menschen können sich auch entwickeln und ich gehe mit denen den Weg mit, weil wir denken ja immer das Endresultat. Und das ist natürlich klar, eine Uhr oder ein Anzug hilft dir natürlich auch eine gewisse Wertung schon zu bekommen. Und sehr oft vergessen wir halt so ein bisschen das Potenzial von einem Menschen. Wir sagen immer so, der ist heute so, der sieht so aus, der performt heute, also ist ja klar, in Zukunft wird er auch toll sein. Ist aber wie ein Fußballspieler, der kann auch ein Topstar, kann in 3 Jahren schon wieder auf einem ganz anderen Level sein. Ne? Und deswegen, genau, ist ein Hilfsmodus, aber man muss immer ein bisschen schauen, wo setze ich da die Grenzen. Ne?
Ja, was du auch angesprochen hast, dein Umfeld hat sich verändert. Mhm. Warum?
Ganz einfache Thematik. Also, wenn du abends mit deinen Freunden zusammensitzt, und ich habe so ein Bild, das war bestimmt schon 10 Jahre her. Und wenn die Gespräche nur über Fußball, Urlaub, Krankheit, Arbeit ist schlecht, Freundin macht Stress oder sonstiges geht, run. Weil, sorry to say, das sind nicht die Gespräche, die ich haben möchte. Es kann auch mal locker sein unter deinen Freunden und ich glaube, jeder von uns hat diesen Freund, wo ich sage, wir sind nicht mehr so wie früher, aber ich liebe den. Ja. Und ich glaube, das ist wichtig, diese Menschen in deinem Leben zu behalten. Aber wer inspiriert dich? Wer pusht dich? Wer inspiriert dich? Und sorry, ich persönlich fühle mich einfach wohler, wenn ich in einem Raum sitze, wo mir jemand sagt, weißt du was, Lukas? Und nicht, weil er arrogant ist, sondern einfach nur, weil er etwas erreicht hat und sagt, das habe ich erreicht. Und ich denke mir, geiler Typ, es inspiriert mich. Der hatte Tiefschläge, der hatte Bock gehabt, der hat was erreicht, der hat was aufgegeben dafür. Ich weiß gar nicht, wie oft ich schon Sachen aufgegeben habe für ein Ziel, was ich erreichen wollte. Und deswegen sage ich, ja, mein Netzwerk ist heute ganz anders und mein Umfeld als damals, weil die aktive Entscheidung war zu sagen, wie in dem Dorf, mein Netzwerk ist die große Stadt. Und ich möchte da gerne hin.
Ja, man sagt ja so schön, die 5 Ängsten um dich herum, die prägen dich und das ist ja am Ende auch wirklich so. Ich kann ja nicht, wenn ich in einem Raum mit 5 Menschen der dickste, unsportlichste, am wenigsten wohlhabendste, am wenigst glücklichste Mensch bin, dann werde ich das nicht lange aushalten. Mhm. Das heißt, ich werde mir entweder einen anderen Freundeskreis suchen, Flucht, oder ich werde halt irgendwas dran ändern. Ja, das ist allein schon, da zu sein, verändert ja viel an einem. Mhm. Du hast gesagt, du hast viel aufgeben müssen. Du bist in den letzten Jahren 11-mal umgezogen. Mhm. Gehört es damit dazu?
Natürlich. Also ich glaube, ich habe mit den kleinsten Freundeskreis, also ich habe meine besten 5 Freunde, empfinde ich schon als viel. Was ich damit sagen möchte, ist, ich habe sehr oft gelernt, Beziehungsebenen bis zu einem gewissen Level zu fahren, aber nie tiefer werden zu lassen. Weil ich wusste, dass ich in einem Jahr oder 2 Jahre wieder umziehe. Das hört sich teilweise traurig an, ist aber einfach auch ein Selbstschutz, zu sagen, wenn du jung bist und die ganze Zeit umziehst, deine Kollegen, deine Freunde, du lässt ja immer alles zurück. Und immer die große Frage, dein Gegenüber, pflegt er genauso wie du diese Freundschaft oder nicht? Und deswegen haben natürlich auch viele Freundschaften sind da zu Bruch gegangen, Beziehungen sind zu Bruch gegangen. Ich weiß noch, ich habe mich damals mal gegen eine Beziehung entschieden, um umzuziehen und weiter zu wachsen. Jetzt kannst du sagen, habe ich mich wirklich für den Job entschieden, gegen die Beziehung oder hätte diese Beziehung das eh nicht tragen können. Also aus heutiger Sicht sage ich, war die richtige Entscheidung, weil wenn du dich so fühlst, dass du deine Beziehung für den Job aufgeben musst, dann sorry, dann ist die Beziehung dir auch nicht genug wert. Ja? So. Und deswegen sage ich, klar, das sind alles solche Thematiken, wo du viel aufgeben musstest und einfach auch deine Kompromisse setzen musst. Du kannst ja nicht auf 17 Hochzeiten tanzen. Ne?
Hast du keine Angst, dass du am Ende deines Lebens zurückblickst und sagst, jetzt hatte ich nur den Erfolg, aber nie eine tiefe Beziehung?
Naja, das Schöne ist, ich bin ja jetzt in einer tiefen Beziehung drin und habe jetzt meine Partnerin gefunden und auch meine gute bessere Hälfte, sagt man so schön.
Die mit umziehen würde?
Genau. Die spielt auch mittlerweile gerade in Italien, nähe Neapel, in der Profi-Team Volleyball. Das heißt, sie ist zum Beispiel gerade gar nicht bei mir in Berlin. Und das ist zum Beispiel auch eine Thematik, die Freiheit zu geben, dass sie wachsen darf und dass ich wachsen darf. Darf jeder jetzt beurteilen, ob er damit umgehen kann. Aber definitiv, das gehört dazu. Und wenn ich später mal zurückschaue, klar, ich glaube, jeder muss dieses Gefühl haben mit, es war nicht alles perfekt. So, du bist ja ein junger Mensch, du triffst ja Entscheidungen innerhalb teilweise aus Launen heraus etc. Und deine Eltern, die haben ja ihre eigene Sicht. Also wenn du deine Eltern fragst, darf ich das, sollte ich das, was ist dein Gedanke, dann kriegst du natürlich auch deren Fehler wieder kombiniert mit deinen Fehlern gespiegelt. Das ist genauso, als würde ich 30 Verkäufer fragen, wie würdest du das tun? Jeder Mensch hat seine eigenen Gedanken und eine eigene Herangehensweise. Erfahrungen sind dafür da, zu teilen, aber sind nicht dafür da, dass deine komplette Meinung manipuliert wird, ne?
Du hattest gesagt, dass du, also erstens ist es, glaube ich, auch für die Eltern hammerhart, den Sohn mit 14 Jahren gehen zu sehen.
Ja, natürlich.
Gleichzeitig hast du auch gesagt, du hattest Angst, dann irgendwann zu sagen, hey, ich kann jetzt nicht mehr Basketball spielen, ich habe mir meinen Fuß gebrochen, du hattest davor Angst, zu deinen Eltern zu gehen. Was sagen deine Eltern heute über deinen Weg?
Die sagen heute rüber, hättest du mit uns früher mal darüber gesprochen, wie es dir geht? War damals, wie gesagt, ich war immer auf dem Druckaspekt erzogen worden, immer Leistung, weil wir einfach irgendwo eine Leistungsfamilie sind, was aber auch völlig okay ist. Mein einer Bruder ist Psychologe, der andere ist Anwalt, alle immer schon so juristisch oder in den Bereichen immer sehr, sehr gut unterwegs gewesen und das war normal bei uns. Und ich glaube, was da so wichtig ist, ist einfach irgendwo, die sind heute unglaublich stolz. Aber es wäre zum Beispiel heute auch völlig in Ordnung, wenn ich sagen würde, ich schmeiß alles hin und bin jetzt erstmal 3 Jahre auf den Malediven. Da würden die sagen, finden wir geil. Also ich glaube, die Beziehungsebene zu deinen Eltern ist sehr oft anders, als du denkst. Wir kommen sehr oft als Kinder in so einen Aspekt, dass wir einen Leistungsdruck empfunden, den wir uns selber machen. Weil ich glaube, jeder von uns liebt dieses Bild, dass die Eltern sagen, ich bin stolz auf dich. So, gute Entscheidung, dass sich das Kind in die Welt gesetzt hat, der hat eine geile Karriere hinbekommen. Ich glaube, das wünscht man sich immer, seinen Eltern das zu präsentieren. Aber man muss irgendwann erkennen und lernen, deine Eltern lieben dich auf jeglicher Grundlage. Und das sage ich, habe ich zu spät erkannt, auch zu sagen, hey, vielleicht mal slow down, du machst das wirklich für dich und deine Eltern, die erwarten da eigentlich gar nicht so viel. Ne?
Hättest du für dich alleine genauso hart gearbeitet? Oh.
Ja, ich glaube schon. Also ich habe diesen innerlichen Drive und ich glaube, man hat den oder man hat den nicht, mein Ziel, egal was kommt, zu erreichen. Ich liebe dieses Gefühl von der Zielerreichung und ich liebe es, in dieser Zeit, die wir hier auf der Welt haben, auf dieser Erde haben, einfach etwas zu kreieren. Ich finde das einfach wunderschön, wenn ich auch sehe, dass Leute, ein Freund von mir hat zum Beispiel ganz, ganz viele Mehrfamilienhäuser und wenn der mir manchmal schickt, was der da so baut, da sage ich immer nur, geil, mich fasziniert das, was Menschen, wenn sie wollen, innerhalb von kürzester Zeit erreichen können. Ich finde das einfach so geil. Und dementsprechend sage ich, ich kann nicht so nachvollziehen, wenn Leute sagen, ich habe irgendwie gar keine Ziele. Das ist für mich nicht greifbar.
Erlebst du das bei deinen Mitarbeitern? Ich meine, du hast ja 300 Mitarbeiter an deiner Seite. Erlebst du Menschen, die eigentlich in ihrer Position Sales-Ziele haben müssten, weil sie sonst in der Position vielleicht schlecht funktionieren, wo du aber merkst, irgendwie, die haben kein richtiges Ziel?
Also ich glaube, würden die gar kein Ziel haben, würden die nicht bei uns arbeiten? Weil man sucht sich ja schon die Leute so aus, dass die den gewissen Sales Drive haben. Also irgendwo, was ist dein Why? Und besonders stelle ich gern die Frage, was muss heute passieren, dass du nach Hause kommst und sagst, es war ein toller Tag. Und ab dem Moment wird dir der Mitarbeiter auch mitteilen, was ihn ausmacht und was er liebt. Weil Führungskräfte sagen immer gern diesen Aspekt, ich denke das. Aber weißt du es über deinen Mitarbeiter? Nein, ich denke das. Und deswegen sage ich, die Mitarbeiter dürfen, und das darfst du auch nie erwarten, sollen nie so werden wie du. Früher habe ich immer in meinen ersten Führungspositionen gedacht, die sind ja gar nicht wie ich. Was ist denn hier los? Und das ist ein ganz fataler Denkfehler.
Totaler Fehler.
Ja, aber das macht, glaube ich, jede erste Führungskraft.
100%. Ich habe gesagt, wenn ich 5-mal mich finde, ja, dann ist alles gut.
Ja, genau. Aber diese Leute gibt's ja nicht, weil diese Leute würden sich, pass auf, die gibt's schon in einem gewissen Rahmen, aber würden die exakt so sein wie du, warum sollten die sich selber nicht selbstständig machen, Unternehmen aufbauen oder sonstiges? Also ich habe gemerkt, solche Menschen gibt es, aber wie lange die bei dir bleiben, ist eine große Frage. Du kannst viel dafür tun, dass sie bei dir bleiben. Aber es gibt ganz viele tolle Mitarbeiter da draußen, die Bock haben, aber wo man auch sagen kann, ey, es ist für mich in Ordnung, dass du hier einen Cut setzt. Völlig legitim.
Ja. Also es kommt natürlich darauf an, wie man mit den Leuten zusammenarbeitet. Ja. Also wenn ich jetzt gemeinsam ein Business starte oder ich habe die in der Firma, da würde ich sagen, da kann man so eine Beziehung auch über Jahrzehnte halten. Mhm. Aber wenn du nur dich rekrutiert hast, dann hast du halt kein gutes Team. Ja. Also, weil die Leute sich halt nicht gegenseitig unterstützen, keine unterschiedlichen Stärken haben. Also mein Team ist so bunt gemischt, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und dadurch ist es so stark, weil jeder halt in einem Bereich besonders gut ist. So, und das ist das Learning, was ich daraus irgendwann gezogen habe.
Ja, stimmt.
Ja. Lass uns mal ein bisschen über deine Sales-Erfahrung sprechen. Was verkaufst du? Wie hast du damit angefangen? Und jetzt bist du ja in der Führung, also quasi Sales-Leitung, könnte man sagen, Management. Wie war dieser Weg?
Ja, gerne. Also ich habe schon unterschiedliche Sachen getestet. Ich war nicht immer nur in dieser ganzen Fitness- und Gesundheitsbranche drin. Ich habe zum Beispiel auch schon Marketingagenturen mit nach oben skaliert und habe sogar früher auch mal ganz klassisch an der Bar gearbeitet, Intersport. Ich habe sogar im Apple Store schon mal gearbeitet, damals als Student. Also ich habe schon gefühlt alles verkauft. Ich stand sogar mit meiner Mom damals schon auf dem Markt und wir haben Kränze verkauft. Also ich habe immer schon mir alles immer die Frage gestellt, wie kannst du verkaufen, egal welches Produkt. Ne? Und damals war es dann zum Beispiel so, ich habe neben dem dualen Studium unglaublich viele Jobs gemacht und bin dann in diese Fitness-Gesundheitsbranche reingekommen, im Premium-Markt. Das heißt, verkauf jemand mal eine Mitgliedschaft für 180 Euro. Also würdest du dich für 180 Euro jetzt in ein Fitnessstudio anmelden?
Wenn ich den Wert sehe.
Wenn du den Wert siehst. Aber es ist einfacher, als wenn ich dich frage, meldest du dich für 30 Euro an. Ja? Das ist ein No-Brainer. Wenn es gut aussieht, hey, die Duschen muss ich nicht sehen, die Umkleiden muss ich nicht sehen, 30 Euro passt. So. Und das ist natürlich ein Aspekt, wo du reinlernen musst. Ich habe damals auch McFit-Studios geleitet, auch mal so diesen harten Konflikt oder diesen Kontrast kennengelernt mit Discount und war schon immer in dieser ganzen Bubble unterwegs. Und jetzt wissen wir natürlich, Fitnessgesundheit ist brutal gewachsen. Also wir sehen jetzt über 15% in Deutschland, die in Studios aktiv sind. Das sind Milliarden-Business geworden.
Also nochmal 15% der Deutschen sind Mitglied in einem Fitnessstudio.
Genau, gehen wir jetzt hin. Wir waren nach Corona, wir waren mal bei 12%. Dann sind wir gedroppt auf so 6,7%, 7%, ja, so um 6,7%, 7,1%.
Während Corona?
Nee, nach Corona. Nach Corona. Weil alle Leute haben sich ja abgemeldet, die sind da ja rausgesprungen oder haben ihren Vertrag aufgehoben.
Also durch Corona quasi.
Durch Corona, ne? Weil da waren ja einfach mal gefühlt 2 Jahre alles geblockt, so. Und seitdem haben wir uns halt einfach mehr als verdoppelt. Und es ist so ein brutaler Markt. In der USA sind wir knapp bei 30%. Und der Forecast ist, dass wir in Deutschland in den nächsten 3 bis 5 Jahren über 20% gehen werden.
Von diesen 15%, die angemeldet sind im Fitnessstudio, wie viele gehen regelmäßig?
Und das ist eine krasse Statistik. Das hat sich verändert. Früher war es so, jeder Siebte geht regelmäßig.
Was heißt regelmäßig?
Mindestens 2-3 Mal die Woche. Jetzt geht jeder Dritte 2-3 Mal die Woche.
Also mehr.
Extrem. Die
Was
Leute
aber immer noch krank ist. Ich finde es so ein heftiges Geschäftsmodell. Du sammelst im Januar Mitgliedschaften ohne Ende durch 4 Jahresvorsätze. die zahlen den Mitgliedsbeitrag für das ganze Jahr. Du musst den aber nicht mehr hinterherputzen, weil sie eh nicht mehr kommen.
Ja. Nee, oder? Aber ja, also man muss ein bisschen schauen. Guck mal, jeder Dritte kommt 2 bis 3 Mal die Woche. Die anderen 2 Personen kommt die eine Person einmal die Woche und die andere kommt auf jeden Fall einmal. Also ich würde es mal anders formulieren. Früher war es so, du hast 60% Leute gehabt, gerade im Discount-Bereich, die nicht gekommen sind. Heute ist es so, du hast vielleicht noch 10%, die nicht kommen. Hm. Also die Studios sind rappelvoll, weil die Leute jetzt sagen, hey, für mein Geld möchte ich was haben. Das ist wie im Urlaub, wo du sagst, heute gehe ich nicht zum Buffet. Nee, wenn du 7.000, 8.000 Euro zahlst, dann bist du aber jeden Morgen beim Buffet und jeden Abend beim Essen und so, weil du einfach sagst, ich möchte es jetzt genießen. Das heißt, die Leute erwarten mehr für ihr Geld. Und um auf deine Frage so ein bisschen zurückzukommen, ich bin in dieser ganzen Branche, habe ich mir so gesehen einen Namen gemacht und bin immer weiter hochgekommen. Und wir hatten damals auch in Stuttgart, ich habe mal in Stuttgart gewohnt, hatten wir parallel auch eine Marketingagentur, wo wir nämlich Fitnessanbieter und Gesundheitseinrichtungen in der Dachregion das komplette Marketing beigebracht haben. Da hatten wir 170 Partner. Und damals hatten wir, wie gesagt, High-End-Ticketings gemacht, teilweise 100, 150.000 Euro auch online verkauft, ne, für diese Kooperationen, 2-Jahres-Verträge und all sowas. Und da lernt man unterschiedliche Art von Verkauf, ne? Sei es der Verkauf am Kunden oder sei es der Verkauf online. Das ist ja mittlerweile auch ein großer Unterschied geworden. Das heißt, um deine Frage zu beantworten, insgesamt, Verkauf hat sich auch bei mir über die Jahre entwickelt, unterschiedlich. Ne?
Ja, ich kann mir vorstellen, dass es von Fitnessstudio zu Fitnessstudio komplett anders ist. Also
extrem.
Wenn ich jetzt einen McFit mir anschaue, dann verkaufe ich nur über den Preis, weil ich habe sonst wahrscheinlich nicht so viel. Ja, wobei, ich sehe das tatsächlich sogar noch anders. Aber bei so einem Hochpreisstudio verkaufst du halt eher über den Mehrwert, was es verändert wird, verkaufst du überhaupt nicht über den Preis.
Genau.
So, und ich habe jetzt ein eigenes Fitnessstudio bei mir zu Hause, weil ich mag das nicht mit anderen Menschen, mich zu betteln um die Bank. So, aber ich war früher im Fitness First, jetzt habe ich den Namen gedroppt, aber das ist halt jetzt so. Und da bin ich reingegangen und da gab es 2 Bänke zum Bankdrücken, die immer belegt waren. Mhm. So, und dann habe ich irgendwann gesagt, ich zahle hier, keine Ahnung, 100 so und so viel pro Monat. Ich gehe jetzt wieder zu McFit oder CleverFit, einer dieser Ketten, habe irgendwie meine 30 Euro gezahlt und war ich als Kunde viel glücklicher, weil ich hatte dann auf einmal 8 Bänke, aber immer eine frei.
Ja.
Hat für mich halt besser gepasst. Ja. Wie verkauft man Fitnessmitgliedschaften?
Das hört sich erstmal so simpel an. Das ist am Ende genauso wie im Versicherungsbereich oder auch Immobilienbereich. Es ist eine emotionale Reise. Es ist ein ganz klassischer Aufbau, so wie wir es kennen, mit am Anfang einer Bedarfsanalyse, tiefe Psychologie, um auch, und das ist ganz wichtig, bei Fitnessmitgliedschaften oder allgemein, das ist auch in Beautybranche und, was steht dahinter? Es ist immer ein emotionaler Wert. Ich bin zu dick, ich bin zu dünn, meine Haut sieht nicht gut aus, ich bin müde, ich kann nicht gut schlafen, ich habe Rückenschmerzen, alles Mögliche. Ja? Das heißt, ich würde sogar sagen, wie verkaufe ich allgemein in der Gesundheitsbranche? Na, man sieht ja zum Beispiel auch, Ästhetik ist gerade ein Riesenthema. Menschen kommen dahin mit einem Bild in ihrem Kopf. Und deine Aufgabe ist es, dieses Bild zu nehmen und einen Plan zu kreieren. Weil er konnte sich heute noch nicht erklären, wie er dieses Bild erreicht. Und das ist eigentlich ganz simpel gesagt und es hört sich erstmal so simpel an, aber es ist super schwer. Ja, das ist genauso im Versicherungsbereich, wo Leute ein emotionales, finanzielles Ziel haben und wenn dann, ich begleite dich auf der Reise oder halt nicht. Ja, und das ist genauso. Das heißt, hier muss natürlich, der Kunde muss nachher rausgehen und sagen, das ist No-Brainer. Ich verstehe heute, weil ich A, B, C, D, E, F bekomme und jetzt ganz wichtig, nicht diese Buchstaben bekomme allgemein, sondern für dich. Ich muss mir sagen können, wenn ich hier heute Abend rausgehe, das ist exakt das Richtige für mich. Und viele Verkäufer sind halt so, die verkaufen nach Leitfaden, nach Struktur, wo ich nachher sage, ich habe es dir gut verkauft, aber nicht für dich verkauft. Ja.
Diese 300 Mitarbeiter, für die du die Verantwortung hast, die sind alle im Sales?
Genau.
So, das bedeutet, ihr braucht einen richtig großen Fluss an Potenzial.
Ja.
Ist das alles Ads oder wie funktioniert das Flywheel?
Genau, also wir haben brutal viele Paid Ads laufen. Ich habe ja auch mittlerweile in meinem Marketing-Team, sind wir 14 Leute, sind alleine 2 Performance-Manager mit drin. Und wir stellen uns natürlich auch die Frage, wie kommen wir an Kontakte? Gibt es natürlich unterschiedliche Möglichkeiten, wie man das heutzutage macht. Wir machen natürlich relativ viel über Paid Ads. Leider ist natürlich die Motivation allgemein für Vertriebler nicht mehr so hoch wie früher zu sagen, Kaltakquise, Referral-Business, Weiterempfehlungen, ist ja Versicherung genauso. Das geht ein bisschen, schwächt ein bisschen ab, ne? Weil die Leute sagen, die Extrameile, wenn ich warme Leads bekomme, ist doch ein bisschen einfacher. Also um es zu sagen, 70-30. 70% kriegt man über Paid hin, 30% sind dann wirklich über Weiterempfehlungen, Walk-ins, alles Mögliche, obwohl das ja auch miteinander influenced wird. Ne? Also die Journeys gehören ja alle zusammen mittlerweile.
Wenn jetzt jemand zuhört und er sagt, ich habe ein Produkt, ich habe eine Dienstleistung, die ich vertreiben möchte, ich habe aber keine Kohle. Ich habe kein Geld, was ich jetzt aktuell in Ads stecken kann. Was sind so aus deinen Erfahrungen die Wege außerhalb von Ads, die vielleicht nichts oder wenig kosten, die richtig gut funktionieren?
Ja, es kommt natürlich sehr darauf an, was das für ein Produkt ist immer, ne? Wenn ich jetzt sage, ich habe einen Online-Shop, dann wird es natürlich ein bisschen schwierig, weil es ist nichts, wo ich sage, da kriege ich den Kunden, also Uno-Extro-Prinzip, so den Kunden ist der externe Faktor, mit dem ich halt zusammen Business machen will, und wenn der nicht da ist, ist halt schwierig. Also ich muss dieses Gap halt schließen. Das bedeutet, ganz einfach, früher war es ja mal Datenschutz, war ja gar kein Problem. Das heißt, du konntest ja anrufen, wen du wolltest, etc. Mittlerweile arbeiten ja zum Beispiel auch viele Leute mit Crawlern, wo man dann für 25 Euro 1000 Leads bekommt. Da sage ich dir ganz ehrlich, bin ich nicht so ein großer Freund. Ich habe einen ganz einfachen Trick, und zwar Beispiel. Du machst jetzt zum Beispiel einen Shop auf oder eine Aktion oder sonstiges. Das habe ich zum letzten Freund empfohlen. Der hat ein Produkt, was er verkauft. Das gibt es schon tausendfach. Und dann habe ich ihm so gesagt, was bist du für ein Anbieter? Und er hat gesagt, ich bin ein regionaler Anbieter. Und dann habe ich gesagt, okay, welche regionalen Anbieter gibt es noch bei dir um die Ecke? Und hat er gesagt, diese drei. Dann habe ich gesagt, okay, geh mal auf die Follower bei Instagram und fang mal an, allen Followern zu folgen. Er hatte innerhalb von 2 Tagen 1200 Followern. Und von diesen 1200 Followern hat er eine persönliche Nachricht geschrieben, wo er sich kurz vorgestellt hat, wo er kurz gesagt hat, was er vielleicht anderes macht, hat einen guten Pitch gehabt. Und von diesen 1200 Leuten hat er 75 Kunden gewonnen.
Hammer.
Hat er 1 Cent ausgegeben? Nein, hat er nicht. So. Ja. Aber nochmal wichtig, wenn du die Follower von jemand anderem klaust, dann nur, weil du einen Vorteil denen gibst. Und ganz wichtig, mache niemals jemand anderes schlecht. Nicht zu sagen, ich bin besser als du, sondern ich mache es so und der Kunde darf entscheiden, ob es für ihn mehr Sinn macht. Das ist ganz wichtig, weil das empfehle ich immer jedem. Der Markt da draußen reguliert von alleine und du solltest dich nie profilieren darüber, um jemand anders schlecht zu machen. Dann bist du selbst schlecht, sage ich dir ganz ehrlich. Aber das ist zum Beispiel so ein Weg, wo ich sage, heutzutage über Social Media, es gibt natürlich auch Foren. Letztens habe ich ein Ranking gesehen, ganz interessant. Wusstest du, Reddit ist mittlerweile auf Platz 1.
Auf Google.
Ja, ist Platz auf 1, wenn es darum geht, in Foren zu lesen über Empfehlungen etc. Also man hat ja früher mal gesagt, erstelle Blogartikel. Würde ich sagen, ist mittlerweile nicht mehr so zielführend geworden. Aber schau so ein bisschen, wie kannst du auf diesen Plattformen, wo noch geredet wird, auch einen Beitrag haben. Ne? Zum Beispiel auch Facebook-Gruppen. Viele sagen, die sind tot. Nee, die sind noch richtig aktiv. Die sind noch richtig aktiv. Ne? Also es gibt noch genug Wege, wo ich an Kontakte kommen kann. Kommt immer natürlich auf die Branche drauf an. Du kannst mir auch gerne mal, wenn du es jetzt hörst, auf Instagram schreiben, kurze Frage, und dann schicke ich dir gerne mal meine Ideen dazu, weil es ist so vielfältig. Ne? Aber du solltest dir immer die Frage stellen, wo ist deine Zielgruppe und was kannst du heute dafür tun, um die zu erreichen? Sollte ich auf eine Messe gehen? Sollte ich auf ein Netzwerkevent gehen? Ja, aber nochmal, wenn du da nicht zu needy wirkst. Weil wenn ich jetzt, ich kenne noch, damals gab es die Sing-Events, da war ich immer, und weil ich das schön fand. Und da kamen immer 6 Leute ungefähr zu mir. Herr Barth, wir haben auf Sie gewartet. Sie arbeiten doch da und da. Ich wollte Ihnen unbedingt heute das zeigen. Und habe ich immer gesagt, ja, aber ich bin doch zum Abendessen hier. Ja, zum Afterwork bin ich doch hier. Und da sage ich, das mach nicht. Ne?
Ja, im Grunde genommen, Ads ist ja nichts anderes als gekaufte Zeit, so könnte man sagen. So, die Ads machen ja auch nichts anderes, als deine Zielgruppe rauszusuchen und dann dein Content-Piece, dein Text, dein Video, dein Bild ganz, ganz oft diesen Menschen zu zeigen.
Ja.
So, und wenn du halt die Kohle nicht hast, dann musst du halt die Zeit investieren.
Genau.
So, dann musst du halt dorthin gehen, wo die Menschen sind, wie du es gerade gesagt hast, die Facebook-Gruppen, Reddit, wie auch immer. Und ich habe eine Sache, ich weiß gar nicht mehr, wo ich das gehört habe, aber das fand ich so geil, diesen Tipp, das geht für jede Dienstleistung, für jedes Produkt. Geh dorthin, wo die Menschen sind, denen du das Produkt verkaufen willst. Keine Ahnung, du hast einen Eiweißshake, du hast eine Beratung, egal, gehst da hin. Eiweißshake, wo geht man hin? Keine Ahnung, Fitnessstudio, wahrscheinlich zu dir irgendwo hin und sagst, hey, und du gehst einfach mal auf 100 Leute zu und stellst einfach mal die Frage, trinkst du Eiweißshake? So, dann wird er sagen, ja. Dann sagst du, okay, was liebst du an dem Eiweißshake, den du aktuell trinkst und was fehlt dir noch, um was zum perfekten Eiweißshake, wo du sagen würdest, das wäre mein Traum-Eiweißshake. Mhm. So, und dann schreibst du dir das bei 100 Menschen auf, was lieben sie aktuell, was fehlt ihnen und dann kannst du noch die Frage stellen, und wenn es diesen perfekten Eiweißshake gäbe, was wärst du bereit dafür zu zahlen?
Mhm.
Schreibst du das auch noch auf und sagst, ich kann dir nichts versprechen, aber sollte ich so einen Shake mal finden, soll ich dir Bescheid geben? Und dann notierst du noch die Nummer.
Ja.
So, dann hast du 100 Nummern von Menschen deiner Zielgruppe, die dir genau sagen, was sie nicht wollen, was sie wollen, was sie bereit wären zu zahlen, wenn du dein Produkt gebaut hast. Und dann kannst du hingehen und dein Produkt bauen. So, viele machen ja den Fehler, sie haben erst, ja, das Produkt ist geil, weil ich glaube, dass es geil ist.
Mhm.
Ja, aber das bringt ja nichts, den Leuten muss es ja gefallen, deiner Zielgruppe. So, das heißt, du hast automatisch das richtige Produkt, die richtige Zielgruppe, kannst auf die Leute zugehen. Und wenn du die 100 Leute anrufst, dann hast du schon mal einen sehr, sehr guten Start, wo du dann weiterempfohlen werden kannst, wie auch immer. Also es gibt immer Wege, wenn man ein bisschen kreativ ist.
Ja, hundertprozentig.
Ja, oder halt Zeit einfach investiert.
Mhm.
Genau. Was mich noch richtig interessiert, ist das Thema Führung im Sales. So, jetzt haben wir ja viel über Verkauf gesprochen. Wie arbeitest du einen guten Vertriebler ein, der vielleicht noch gar nicht so viel Vorerfahrung hat? Was sind so die wichtigen Stellschrauben und was gibst du dem für Tipps mit im Verkauf?
Mhm. Also ich glaube, ganz wichtig ist heutzutage das Onboarding. In den ersten Wochen machst du viel richtig oder viel falsch. Das heißt, kreierst du bei dem Kunden bzw. bei der Mitarbeiter ein Commitment oder nicht? Und man sagt ja auch immer die Frage, wenn der Mitarbeiter anfängt, auf welchem Stand sollte er schon mal sein? Ich empfehle jeden, wirklich jeden, ein digitales Onboarding zu haben. Wirklich. Und wenn das nur 3 Stunden sind, wo du dich einmal hinsetzt und einfach nur mal kurz sagst, wer bist du, wofür stehst du, vielleicht auch so ein bisschen deine Geschichte mal zu erzählen, weil ich meine, irgendwo binden wir uns ja auch an ein Unternehmen, ne? Also die Geschichte macht ja auch was mit dir, du bist ja vielleicht auch stolz drauf, ne? Wie viele Leute arbeiten bei Porsche, die sagen, hey, ich bin stolz auf diese Geschichte. Und dieses Onboarding ist ganz wichtig, weil dann weißt du, ab diesem Punkt X, wenn er anfängt, hat er schon diese erste Qualität, schon einen Haken dran für dich. Ne? Weil wie viele Leute kennen wir, die Onboarding machen und wo man immer nachher sagen muss mit, oh, ich weiß ja gar nicht, ob er das schon kann oder das schon kann. Nein, du willst einen Standard haben, wenn er schon mal anfängt. Und dann solltest du natürlich auch die Strukturen haben, sei es Leitfäden, Gesprächskulturen, all diese Thematiken, die du best case in einem Onboarding aufnimmst. Oder wo du sagst, die fange ich an, in einem regelmäßigen Coaching zu integrieren. Und jetzt ganz, ganz wichtig, viele Leute probieren heutzutage die Onboardings, einem neuen Mitarbeiter, komplett online zu machen. Und da bin ich auch kein großer Freund von, weil ab irgendeinem Punkt, und das merke ich immer wieder, wenn der Vertriebler so die Sachen jetzt in sich drin hat, jetzt will er sie umsetzen, jetzt lernt er sie und wiederholt sie. Und da musst du der Coach sein, das kannst du auch im Gruppencoaching machen, wo du immer wieder sagst, oh, warte mal, achte, Tonalität ist nicht gut, der Einstieg ist nicht gut, guck mal, hier bist du zu schnell, wie reagierst du auf den Charaktertyp? Und da merkst du sehr schnell, oh, da machen die Fehler. Und ich liebe es zum Beispiel, auch wenn ich Schulungen gebe, Einwand-Vorwandsbehandlung, so mache ich teilweise so, dass ich sage, unvorbereitet, dann manchmal mache ich das mit 70, 80 Leuten, da sage ich, challenge mich mal. Ich will, dass ich jetzt hier weine und dann sagen die immer, geil, dass du das mit uns machst. Also auch du als Führungskraft ist unglaublich wichtig in der Ausbildung, dass du immer wieder wirklich am Norm der Zeit bist und gerade verstehst, was abgeht, du darfst niemals da rausgehen. Niemals. Das heißt nicht, dass du selbst verkaufen musst. Das heißt aber, dass du trotzdem verstehen musst, was geht in meinem Business ab. Und da sehe ich auch viele, die so, die sind zu weit raus. Die sind so weit raus und dann sagen die Vertriebler nachher, was soll der denn mir denn sagen, der versteht das doch eh nicht. Und das heißt, neuer Vertriebler, digitales Onboarding, gute Coaching-Prozesse und besonders, ich bin immer in dieser Position auch dem Mitarbeiter, wenn ich Zahlen vorgebe, seine KPIs, stelle ich immer die Frage, ist es viel oder ist das wenig? Wenn ich dir sage, es ist 100 viel, dann sagt vielleicht der Mitarbeiter, geht so. Ist 200 viel, sagt er, ja, das ist schon viel. 500, oh Gott, 500. Da weißt du das erste Mal, wo es denn seine mentale Grenze heute erreicht. So, und wenn ich ihm sage, mach 200.000 Euro Umsatz, dann wird er vielleicht sagen, easy, mache ich. Eine Mio? Unmöglich, Lukas. Okay, was fehlt meinem Mitarbeiter heute von 200.000 zu einer Million? Also warum hat er da Angst vor? Was sind die Blockaden? Und damit beschäftigen wir uns viel zu wenig. Wir sind der Meinung, unser Produkt ist super, hat einen hohen Wert, der Mitarbeiter kann es doch zu 100% verkaufen. Vorsichtig, das denkst du.
Ja. Total wertvoll. Und auch das, was du vorher gesagt hast, diese Coaching-Frage könnte man ja sagen. Mhm. Was muss heute passieren, damit du sagst, es war ein erfolgreicher Tag?
Ja.
Finde ich so eine geile Frage, weil es ist so ein Selbstführungsinstrument
irgendwas. Ja.
Ja. Da kann dir keiner sagen, boah, der hat mir das jetzt aufgedrückt oder sonst irgendwas. Und du hast wirklich die intrinsischen Ziele rausgehört. Und wenn du das kombinierst mit dem, was du gerade gesagt hast, zu spüren, okay, wo ist seine Messlatte gerade und was braucht es, damit die Messlatte eins nach oben verschiebt, Hammer. Und wenn man dann noch oben drauf packt, alles in qualitativ eingearbeitet, das ist Videocoaching, richtig cool.
Sogar die Frage, möchtest du kritisiert oder gelobt werden? Da sagen viele, wie kannst du sowas fragen? Du bist doch die Führungskraft. Nein, es gibt Leute, die wollen nicht den ganzen Tag gelobt werden. Gibt es?
Gibt es Leute, die dann nach der Frage sagen, ich würde gerne gelobt werden?
Ja, gibt es.
Meine Erfahrung ist, wenn ich frage, Lob oder Kritik, weich oder hart, dann wird immer jeder sagen, ja bitte so hart wie möglich. Also für mich ist es eher so, den Freifahrtschein zu holen.
Genau. Die Angst ist natürlich bei einem Mitarbeiter da auch teilweise zu sagen, was soll ich denn jetzt antworten? Aber ich habe wirklich erfahren in den ganzen Gesprächen, 70% sagen, dass den Lob sehr wichtig ist oder dass das die Bestätigung ist und dass sie es sehr gerne hören und dass sie das motiviert. Andere sagen, die anderen 30%, mir ist das wirklich fast völlig egal. Ja. Aber mir war das nochmal, mir wird das irgendwie nochmal so anders klar, wenn ein Mitarbeiter, wenn du das so in Leuchten in seinen Augen siehst, was so ein Lob mit denen macht. Und da merke ich dann doch nochmal, ich stelle auch mal zum Beispiel die Frage, so, jetzt haben wir Geburtstag, mit was kann ich dir eine Freude machen? Also ich stelle wirklich das erste Gespräch, wenn ich einen Mitarbeiter noch nicht kenne, stelle ich so ganz einfache Fragen. Wie willst du geführt werden? Lob oder Kritik? Was muss passieren, damit du sagst, heute war das ein schöner Tag? Was ist deine Vision für die nächsten 3 bis 6 Monate? Was kann ich tun, um dich optimal zu begleiten? So, das sind so einfache Fragen, aber das bringt dir so eine Klarheit als Führungskraft und du kannst die Leute anders anpacken. Das hilft dir, weil wir wieder, die Führungskräfte, die denken, aber die wissen nicht.
Ja.
Und das hat nichts damit zu tun, dass du schwach bist. Das heißt sogar eher, dass du stark bist, weil du in der Lage bist, dich auf eine Person einzustellen.
Hundertprozentig. Und auch so hinzuspüren. Also ist ja, meine Erfahrung ist, sehr häufig ist es so, wenn die Leute sagen, ich brauche kein Lob, dann erst recht.
Ja,
also jeder Mensch braucht irgendwie oder liebt Lob. Und Lob ist so eins, es kostet nichts, aber es bringt Millionen.
Also
es ist auch ein geiles Führungsinstrument, weil auch danach wird man irgendwann süchtig. Man sagt, ich habe das geleistet, dann
kriege ich die Belohnung. Ja, hundertprozentig.
Und die Leute kennen das nicht. Also ich weiß das von Menschen in meiner Familie, die haben seit 30 Jahren in einer Company gearbeitet. 30 Jahre.
Ja.
So, und was kriegen die dann nach 30 Jahren?
Gar nichts. Ich
schätze, da haben sie ja was gekriegt.
Okay, also mein Vater hat nach 10 Jahren eine Uhr bekommen im Wert von 600 Euro und eigentlich hätte er nach 25 Jahren was bekommen, nach 20 Jahren und das wurde dann irgendwann eingestellt.
Ja. Was haben wir bekommen? Einen Fresskorb.
Ach, ein Fresskorb, okay.
So, und ich finde es so krass, also ich habe die Frage schon sehr häufig gestellt und ich kriege sehr häufig einen Obstkorb oder Essenskorb oder Wein oder weil die Leute wissen, dass das üblich ist. So, da ist jemand, hat 30 Jahre seines Lebens
Wahnsinn.
eine Firma geschenkt und kriegt dann einen Fresskopf. Ich würde, vielleicht sagt jetzt jemand, Chris, übertreibt, aber ich würde mir lieber ins Gesicht spucken lassen, bevor ich mir nach 30 Jahren einen Fresskopf hinstellen lasse. Ja, also die Leute kennen Anerkennung nicht.
Ja,
und weil sie es nicht kennen, es ist ein extrem geiles Führungsinstrument. Ja, und insbesondere, ich denke mal, deine Leute sind wahrscheinlich alle auf Fixum plus Provision irgendwie angestellt. Dann ist es ja eh schon Teil der
Das ja, aber auch mal eine kleine Empfehlung hier so mal am Rande. Ein gutes Unternehmen und eine Führungskraft sollte sich immer die Frage stellen, was bin ich bereit zu geben, wenn es extrem gut läuft? Ich hatte letztens erst ein Coaching und da ging es auch um das ganze Thema Provisionsgestaltung. Und da habe ich immer gesagt, zahl den Mitarbeitern am Ende des Jahres 10.000 Euro Provision. Einfach so als Bonus. Dann hieß es, oh Gott, nein, das können wir nicht. Okay, dann weißt du, dass das Ziel heute noch nicht definiert ist, ab wann du bereit wärst, es zu zahlen. Zahl es doch bei 125%. Zahl es doch bei 150%. Aber gib dem Mitarbeiter die Option, dahin zu kommen. Und das macht was mit Leuten. Besonders wenn die das einmal erreicht haben, die wollen das immer wieder haben. Und da sind wir teilweise, finde ich persönlich, gerade in Deutschland auch zu geizig unterwegs. Ich weiß nicht, warum, woher das kommt, aber in Amerika ist das normal, dass Leute auch geehrt werden und dann kriegst du eine Rolex und solche Sachen. Ne?
Ja. Ja.
Wenn ich da noch ganz kurz was reinwerfen darf, es gibt ein Bild, wo der Immobilieninvestor, heißt der Ryan Serhant, glaube ich, heißt der, ne? Da gibt es eine super geile Szene und die ist im Kopf geblieben. Er lädt seine Top 5 Vertriebler in ein super Restaurant ein. Und er bedankt sich bei allen. Und am Ende des schönen Dinners sagt er, ich habe noch was für euch. Die gucken sich um und sagen, was denn? Er sagt, it's time for the dessert. Und die denken sich, oh, es gibt jetzt einen Schokoladenkuchen. Und dann kommen da plötzlich 5 Leute rein und stellen den allen eine Uhrbox hin. Und er hat gesagt, das ist heute euer Dessert. Es gibt keinen Kuchen, es gibt Wertschätzung. Und dann haben die das aufgeklappt und jede Uhr war graviert mit dem Namen und mit einem persönlichen Satz. Denk mal, die Uhren, müsst ihr jetzt mal das Modell gucken, 30.000 bis 50.000 bei den Dollar. Und dieser Moment war so für mich symbolisch, also dieses Leuchten in diesen Augen von diesen Menschen, diese Szene, diesen weiteren Gang, den ich da präsentiere, am Ende des Jahres zu sagen, ich gebe dir was, was du tragen kannst und was dich immer daran erinnert, dass ich dankbar bin. Es war eine geile Szene, ne? Also ist irgendwie hängen geblieben.
Ja, und ich bin auch davon überzeugt, dass sowas immer ein gutes Investment ist.
Ja.
Also du kannst mir nicht erzählen, dass sich das nicht, Emotionen mal außen vor, dass sich das geschäftlich nicht lohnt.
Nee, der 100%ig.
Der wird dieser Firma für den Rest seines Lebens treu sein, sein Chef, der wird dankbar sein, der wird etlichen Menschen davon erzählen,
wo
er die Uhr her hat,
genau.
Der wird die Uhr jeden Tag sehen, die Uhr wird...
Die Frau wird sagen... Schatz, völlig okay, dass du heute eine Stunde länger arbeiten musst. Geiles Unternehmen.
Ja.
Da geht es ja auch weiter. Da geht es ja auch weiter, die Verständlichkeit zu schaffen für dein Umfeld, zu sagen, ey, das ist ein tolles Unternehmen, wo du da bist.
Hm. Ja? Warum würdest du sagen, ist Verkauf für Leute auch wichtig, die nicht im Verkauf tätig sind? Warum sollte jeder verkaufen können?
Man sagt ja immer, du kannst nicht verkaufen oder du verkaufst 40 Stunden die Woche, bewusst oder unterbewusst. Das ganze Leben ist eine Verkaufsstruktur. Und wir hatten gestern Abend, noch so witzig, die Diskussion darüber, dass jemand einen Maler kennt, der ist super gut. Der malt die schönsten Bilder, aber er verkauft nichts. Und jetzt hat er sich einen Verkaufscoach geholt und die haben einen Vertriebler eingestellt. Und der ist jetzt mittlerweile in New York in jeder Ausstellung. Hat er seinen Malstil verändert? Sind die Bilder anders geworden? Nein. Er hat Verkaufen abgegeben oder selber es gelernt. Und deswegen sage ich, in einem Bewerbungsgespräch, ist eine reine Verkaufssituation, überall wo du bist, ist eine Verkaufssituation. So. Und zum Beispiel, die Leute haben auch zu wenig gelernt, auch mal vielleicht zu fragen, ob es auch mal einen Rabatt gibt. Auch manchmal haben wir so das Gefühl, das ist etwas Schlechtes. Beispiel, bist auf dem Markt und sagst, würden Sie mir noch eine weitere Orange reinlegen? So, für den Preis. Die wenigsten würden sagen wahrscheinlich nein, aber keiner fragt. Also Das sind so einfache, simple Beispiele. Verkaufen brauchst du immer. Und ich glaube, jetzt einfach auch, wo wir hingehen, mit dem Zeitalter, da wollen wir jetzt nicht zu tief reingehen, mit dem ganzen Thema KI und so. So viele Prozesse werden digitalisiert werden, dass wenn du nicht schaffst, dein Produkt auch selber von dir aus zu platzieren, auch zu verkaufen, dann wirst du von anderen Wettbewerbern, die das kombiniert bekommen, wirst du einfach weg, in diesem Markt hast du keine Chance. So. Und Verkauf ist unglaublich wichtig. Also egal, in welcher Branche du bist, du musst anfangen, zumindest dich zu artikulieren und deine Tonalität so hinzubekommen, dass du innerhalb von kürzester Zeit zumindest mal normal mir erklären kannst, was du tust, warum du es tust und wo da möglicherweise dein Gap sein könnte, warum es interessant für dich ist.
Wie siehst du AI im Vertrieb? Also ist es eine Gefahr? Ist es für manche eine Gefahr? Weil es gibt ja so viele Schritte im Prozess, die man von AI irgendwie lösen kann. Also ist es vom den Kontakten zu holen, zu der Terminvereinbarung, der kann, keine Ahnung, virtueller Assistent, kann da irgendwie sogar mit Video irgendwie die Calls machen. Ja. Theoretisch das Verkaufsgespräch, die Betreuung. Wo siehst du den Verkäufer noch am wertvollsten und wo siehst du eine Gefahr?
Also wir testen brutal viel zurzeit. Wir wollen jetzt sogar mit IA Call Agents arbeiten. Das heißt, der ist natürlich nicht krank, der macht am Tag 1000 Calls oder 5000, wie du möchtest.
Ganz bis kurz, jetzt als Setter oder als Verkäufer?
Nee, Setter. Ja. Es geht eher um den Prozess, Cold Calls zu machen. Also Cold Calls ist ein Riesenthema, dass das auf Dauer die künstliche Intelligenz übernimmt. Vorsichtig aber auch da wieder zu unterscheiden, auf welchem Premium- oder Discount-Markt bist du unterwegs. Bestes Beispiel Amex. Wenn du bei einem Amex in Zukunft eine künstliche Intelligenz hast, die alles mit dir machen will, da werden die Leute sagen, sag mal, das ist das für ein Service hier. Ne? Ein Freund von mir hat letztens bei Lufthansa angerufen und dann meinte er, sag mal, was soll das denn hier? Ich bin 35 Minuten mit einer künstlichen Intelligenz am Sprechen und die sagt immer nur, bitte schauen Sie unseren FAQs nach. Ja. Sie finden auch den und den Punkt. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Aber so dieser erste Call, inbound, outbound, zack, Termin, oder Weiterleitung zu einem Experten, top. Ne? Also das testen wir zurzeit und da ist wieder die Frage, warum hast du auf lange Sicht einen Cold Caller, der das selbst weiter noch macht? Das heißt, du musst in deiner Variation und Kreativität so gut sein, dass die künstliche Intelligenz, und das kann sie Stand heute noch nicht, sich auf die unterschiedlichen Typen unglaublich gut einstellen kann. Das bedeutet, deine erste Frage zu beantworten, was muss ein Vertriebler können? Der muss unglaublich flexibel und kreativ sein. Weil er schafft, sich auf Situationen einzustellen und auf Fragetechniken, was eine KI, die kann das noch nicht so gut. Das wirkt immer gekünstelt. Und die Antworten sind immer noch so, dass sie passen, aber keinen Nutzen bringen. Ja. Und du musst es so formulieren können, dass du tief emotional reingehst. Anke, das ist wirklich, also dass du mir das gerade so erzählst, ich brauche gerade einen Moment, ich muss es mal kurz sagen lassen, es ist schön, dass wir so eine Ebene zusammen haben. Das hat sich jetzt von der Tonalität gerade angehört, als wäre ich nicht in der Lage zu sprechen, aber das hat was bei dir bewirkt. Du hast das Gefühl gehabt, ich wurde emotional. Und da sehen wir noch Unterschiede. Also wenn du das schaffst, hinzubekommen, dass ein Kunde merkt, das ist dir wichtig, Emotionalität, Sympathie, Gefühle, da hast du einen Riesenvorteil. Aber es wird auf Dauer auch irgendwann besser. Ne? Und wo sehe ich da irgendwo auch auf lange Sicht vielleicht eine Gefahr und auch eine Möglichkeit? Also die Möglichkeit ist in der Skalierung, schneller Themen abzubehandeln und auch schneller agieren zu können, auch auf Trends aufzuspringen, Sachen umzustellen, nicht Leitfäden 148 Jahre zu trainieren oder Verkaufsgespräche zu optimieren. Da sehe ich einfach eine Riesenchance drin. Und eine Gefahr wird irgendwann drin, dass Leute in einem Hochpreissegment, wo es um Emotionen geht, dass wir diese Journeys kaputt machen, dass irgendwann ein Kunde genervt ist, teilweise einfach auch sich andere Sachen wünscht und dass wir da irgendwann hinkommen, dass möglicherweise der Standard, letztens hat jemand so schön gesagt, da wo Menschlichkeit wieder besonders wird, hat KI versagt. Ja? Also auch da wieder so das Thema, die Menschlichkeit wird irgendwann das Besondere werden. Das heißt, stell du dir die Frage, wie kannst du deine Position Stand heute halten, weil du einfach einen Mehrwert bietest. Ne?
Was mich richtig noch interessieren würde, ist, was hast du für Routinen? Mhm. Also du hast vorher schon so ein bisschen von Routinen gesprochen, wie startet der Tag? Gibt es feste Dinge in deinem beruflichen oder privaten Leben, die so Anker sind, die dir helfen, erfolgreich zu sein?
Ja, also Sport, dann würde ich in einer komplett falschen Branche arbeiten, ich auch Leistungssportler. Sport ist für mich das A und O, für mein körperliches Empfinden, weil ich einfach sage, das ist auch irgendwo, guck mal, du musst, wenn du als Führungskraft sehr weit oben bist, ist über dir relativ wenig, gar nicht böse gemeint. Wenn du Kisten aufeinander stapelst, dann wird es oben sehr wackelig, auch sehr oft ungemütlich, vielleicht auch kälter da oben und du hast wenig Personen, mit denen du sprechen kannst. Das heißt, wo lässt du auch so ein bisschen deine Emotionen mal raus?
Voll das gute Bild.
Ne? Fitness ist auch dafür da, mal zu lachen, zu schreien. Du hörst ja auch unterschiedliche Musik. Für mich ist manchmal Fitness ein Emotionskampf. Ich hatte zum Beispiel letztens mal ein Workout, da habe ich ein bisschen geweint. Das hat zum Glück keiner gesehen, das war spät abends, ich hatte eine Cappy über. Aber ich habe, und warum habe ich geweint? Weil ich in dem Moment happy war über eine Situation mit meinen Eltern, weil wir geile Zahlen gehabt haben, aber weil auch ein Mensch gestorben ist. Und ich hatte keine Möglichkeit, das zu verkraften. Und plötzlich bei einem Fitnesstraining kam das irgendwie mal raus. Und das ist wichtig, dass Sachen auch rauskommen. Das heißt, eine meiner Routinen ist Fitness, wo ich sage, ist auch sehr wichtig, wenn du viel Stress hast, lass das irgendwo raus. Jeder Mensch hat unterschiedliche Sachen. Manche gehen golfen. Jemand meinte zu mir mal, ich spiele nicht Golf. Jeder Ball ist ein Symbol für meinen Stress, der wegfliegt. Fand ich auch cool. Also denkst ja auch nicht so rüber nach. Ne? Also warum? Ne?
Ich war noch nie so gestresst wie beim Golfen.
Ja, das stimmt. Aber andere gehen ja zum Beispiel auch Squash spielen. Ein Freund von mir meinte zum Beispiel, Squash liebe ich, weil da kann ich so draufhauen. Und jedes Mal, wenn ich mit diesem Schläger haue, sind das meine Aggressionen, die ich nirgendwo sonst. Also jeder Mensch hat doch da einen Puls. Also Routine, definitiv Sport. Dann trinke ich schon seit 15 Jahren jeden Morgen meinen grünen Smoothie. Das ist, jetzt sagt man, was ist daran so toll? Glaub mir, das macht was mit dir. Wenn du morgens deine Energie tankst, da mache ich zum Beispiel Ashwagandha kommt da rein, Matcha kommt da rein, Kollagen, natürlich Proteine, dann kommt was für den Darm rein, so diverse Greens, die ich reinmache, nimm mal Vitamin D3 und so nehme ich, auch diverse Magnesiumsalze und solche Sachen. Also ich achte schon drauf, dass mein Körper auch irgendwo das Treatment bekommt, was er verdient. Meditieren habe ich sehr viel angefangen mit. Oder es gibt ja auch diese Matten mit diesen kleinen Stacheln und so drauf. Also wieder die Frage, was tut dir gut? Nur weil das Lukas gut tut, heißt es nicht, dass es dir gut tun muss. Und dann habe ich eine feste Regel, also es wiederholt sich natürlich neben Arbeiten und so. Ich sage auch noch gleich was zu einer Routine in meiner Arbeitswelt. Und dann ist ein festgeschriebenes Gesetz, dass ich einmal im Monat immer für ein oder zwei Tage aus Berlin rausfahre. Immer. Hole ich mir ein Wellnesshotel, ich fahre an den See oder sonst was. Weil das ist mein, einmal ist es mein Punkt, wo ich mich drauf freue. Immer die Frage, hast du genug Freuden in deinem Leben? Wenn nein, plan sie dir fest ein. Und das zweite ist immer, wo bist du auch mal selber für dich, um wieder zu reflektieren und dich zu sammeln? Ne? Step out of the business. Mhm. Und das andere in Routinen in meinem Job ist ganz, ganz wichtig, mein Sonntagabend. Ich plane immer meine Woche vor. Ich bin am Montagmorgen mit der entspannteste Mensch auf diesem Planeten. Meine Mitarbeiter sagen immer, warum bist du so entspannt? Ja, weil ich gerade nicht aus dem Bett fallen möchte, gerade mir noch ein Brot zwischen den Zähnen liegt und jetzt schon in den Meetings bin. Und deswegen Sonntagabend ist so mein Space für Vorbereitung, für Planung, für Listen, die schon fertig sind und für Reportings, also was, damit ich Montag sagen kann, du, egal, was du mir heute hier auf den Tisch wirfst, ich bin relaxed. Das ist zum Beispiel bei mir sehr wichtig und ich würde jedem immer empfehlen, am Anfang und am Ende des Tages deine festen halben Stunden zu blocken, wo du immer wieder reflektierst, Retroperspektive oder Forecast ziehst. Menschen sind zu doll fremdgesteuert. Wir haspeln immer von das eine in das andere Meeting und wenn du dann mal fragst, ja, was ist denn jetzt eigentlich so dein Plan? Nobody knows. Ne?
Ja. Wenn du unseren Zuhörern eine einzige Botschaft hinterlassen könntest, welche wäre es?
Mhm. Bei diesen ganzen schönen Karrierethemen, Erfolgsthemen, sei vorsichtig mit dem Satz, it's never enough. Aus einem ganz einfachen Grund, weil Erfolg war noch nie so sichtbar, wie er aktuell ist auf Social Media. Es ist unglaublich, wie du gechallenged wirst. Ich glaube, jedes dritte Reel ist, be successful, be the 1%, bla bla bla. Porsche, Auto, Geld, Uhren. finde in diesem ganzen Weg, in diesem ganzen Erfolgsweg immer deine Person, die Platz hat, auch mitzuwachsen. Jemand hat mal so schön gesagt, die Birke, die von außen schrahlt, aber von innen verfault. Deswegen geh nie in diesen Tonus rein, dass du alles aufgibst, hab Zeit für dich, sage dir, it's never enough, weil du es willst, aber nicht, weil du getrieben wirst. Und da musst du heutzutage gerade als junger Mensch, auch als Führungskraft, Vorsicht walten gelassen, dass du auch merkst, alle kochen irgendwo mit heißem Wasser. Und du wirst auch sehen, dass das einfach die Kontinuität deiner Disziplin und Rotieren automatisch. Es wird nicht anders kommen, als dass du erfolgreich wirst, wenn du dranbleibst. Es ist unmöglich. Aber lass dich nicht treiben. Und ich glaube, das ist sehr wichtig heutzutage in dieser ganzen Social-Media-Bubble und so, weil es auch, ich habe sehr viele Leute gesehen, die daran gescheitert sind, weil sie sich so große Vorwürfe gemacht haben und immer der Vergleich. Ne? Das ist der Anfang des Todes irgendwo auch. Ne?
Ja. Ja, der Vergleich mit sich selbst, nicht mit Social Media oder mit den anderen.
Korrekt.
Ja. Welche Frage hättest du dir gewünscht, dass ich sie dir noch stelle?
Gute Frage. Also grundsätzlich haben wir heute schon sehr viele schöne Punkte reingeworfen. Welche Frage du mir gerne stellen könntest, ist, welcher Mensch hat mich am meisten geprägt?
Welcher Mensch hat dich am meisten geprägt?
Und zwar hatte ich damals einen Mentor, das war mein erster Mentor. Und ich habe damals Mentoren gesucht, weil ich hab das gelesen und ich habe gedacht, ich suche jetzt mal einen Mentor. Und das ist ein Riesenfehler. Du kannst keinen Mentor suchen. Und ich saß mit jemandem damals zusammen, das weiß ich noch, und ich dachte, das wird mein Mentor, war damals im Vorstand von der Deutschen Bank. Und ich dachte, das ist ein super Typ. Und dann sind wir auf den Parkplatz gegangen und ich habe damals einen Mercedes E-Klasse gefahren. Und er hatte irgendwas Günstigeres, weiß ich nicht. Und wir gehen aus dem Gespräch raus und ich dachte mir, ich werde bei dem Mentor, also ich mache Mentoring bei dem, das ist geil. Er sieht mein Auto und sagt folgenden Satz, das Auto hätte ich auch gerne. Und ich hätte mir gewünscht, dass er sagt, Lukas, ach, du bist noch jung. Ja, diese Sportwagen und so, alles schön. Aber komm mal in mein Alter, da ist das nicht mehr so wichtig. Und da wusste ich, dass es einen Mentor zu suchen, ist nicht gut. Weil das bewirkt irgendwie, dass es krampfhaft ist. Und den eigentlichen Mentor habe ich gefunden, indem ich weiter Gas gegeben habe. Und der erste Mentor, den ich so richtig hatte, war der Michael. Der hat Easy Fitness gegründet, hat 183 Läden aufgebaut, hat damals in dem ersten eigenen Fitnessstudio auf einer Matratze geschlafen, Tag und Nacht, hat jetzt einen Ferrari, hat einen Uhrenladen in Monaco, fährt einen Urus und so, der ist durch. Aber der hat mir so viele Impulse gegeben, was das Thema angeht, zu sagen, zu investieren und danach groß zu denken und weiterzumachen. Und diese Ablehnung von deinen Freunden, von deiner Familie, es war sehr beschreibend. Und der hat mir sehr damals die Augen geöffnet. Und deswegen such dir in deinem Umfeld Leute, die du inspirierend findest. Und frag die nicht, ob du eine Mentoring machen kannst, sondern frag die, ob es irgendetwas geben kann, wo du die unterstützt, damit du einfach ein bisschen mit denen zusammenarbeitest. Stell auch manchmal die Frage, also ich habe noch nie erlebt, wenn du jemanden eine Frage stellst, der krass ist, dass der schreibt, wieso fragst du mich sowas? Die sind alle super sympathisch. Aber schau, dass du denen auch einen kleinen Mehrwert gibst. Ne? Und deswegen, das war ein ganz, ganz wichtiger Impuls damals, dieser Typ, der mich einfach in neue Höhen mitgenommen hat. Und da bin ich sehr dankbar, weil alleine wenn du als so ein 19-Jähriger in einem Urus mitfährst und so, das macht was mit dir. Ja, du denkst dir, wow, so will ich auch werden. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass du diese Vorbildfunktion bei irgendjemandem siehst. Ja. Ja.
Das war Make It Happen, dein Erfolgspodcast Nummer 1. Wenn dir der Podcast gefallen hat, abonniere ihn doch direkt, um keine Folge mehr zu verpassen. Außerdem teile diese Folge mit deinen Freunden. Ich würde mich besonders freuen, wenn du weiterhin meinen Weg hier und auf Social Media verfolgst und dir Zeit für eine Bewertung nimmst. Wir hören uns dann persönlich in der nächsten Folge. Vielen Dank.